Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit einem Musiker und mit einem Comedian verabredet, dem 50% sozusagen von Badesalz und dem ehemaligen Sänger und Saxophonist der Rodger Monotones, nämlich mit Henny Nachtheim. Hallo Henny.
Hallo, grüß dich Heiko. Hi.
Henny, wie ergeht es denn einem Bühnenmenschen so in der Pandemie?
Ja, sag mal, jetzt ist das ja schon länger. Ich würde jetzt mal sagen, man gewöhnt sich teilweise dran. Die ersten Wochen waren schon sehr ungewöhnlich, weil man ja auch überhaupt nicht wusste, wie lange das dauert. Man denkt am Anfang, okay, das ist jetzt gerade mal so, die werden das ja wahrscheinlich in den Griff kriegen und in ein paar Wochen werden wir weiterspielen. Und dann begreifst du so langsam peu à peu, dass das eben nicht so ist. Das hat für uns in der Konsequenz, dass einfach 40 ausverkaufte Auftritte nicht stattgefunden haben dieses Jahr. Das ist wirtschaftlich nicht einfach, gebe ich offen zu. Also das ist jetzt irgendwie, das wäre ein sehr, sehr interessantes, wirtschaftlich gutes Jahr für uns geworden. Das ist es da nicht geworden. Da es aber die ganze Welt betrifft, hat das keiner auf sich persönlich bezogen oder so oder irgendwie, sondern hat auch jetzt, wir haben das dann einfach so ausgehalten und dann relativ bald überlegt, was machen wir denn dann? Also was jetzt nur aus dem Fenster gucken und hoffen, dass es vorbeigeht und es selbst bedauern, das ist jetzt so nicht so Badesalz-like, fanden wir. Und dann haben wir einen eigenen Radiosender gegründet, haben hier ganz schnell unten einen Raum entrümpelt, haben Handwerker kommen lassen, die den komplett renoviert haben, haben zwei Partner gefunden, die aus dem Radiobereich kommen, die haben uns das hier die Technik gebaut und mit denen haben wir jetzt quasi schon seit mehreren Monaten einen eigenen Radiosender, Radio Badesalz. Da senden wir immer donnerstags live hier aus dem Haus. Das hat eine kleine Zuhörerschaft, aber als Podcast steht es halt jede Woche dann, also ein paar Tage später. Und da sind wir jetzt schon bei 70.000 Abonnenten und das ist jetzt relativ schnell gewachsen und das hält uns tatsächlich, also wirtschaftlich ist das noch kein Riesending, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Natur. Aber psychologisch ist das für uns das Beste, was wir machen konnten, weil uns das einfach total zu unserer Basis zurückbringt, also auch unsere Arbeitsbasis. Wir machen das, was wir am liebsten machen. Wir unterhalten die Leute, wir denken uns albernes Zeug aus. Es ist im Prinzip es ist kein Talk-Podcast, es ist eher eine Parodie auf Radiosendungen mit ganz vielen Rubriken drin. Wir haben auch zwei Moderatoren. Das sind aber nicht der Gerd und ich privat, sondern das sind zwei Kunstfiguren, die heißen Nobby und Abby, die ziemlich viel Schrott reden und so. Und das ist tatsächlich unsere Überlebensstrategie seit vielen Monaten.
Henny hat ja eben schon auf die Badesalz-Podcasts hingewiesen. Hören wir doch einfach mal in einen Teaser dieser Sendung rein.
Gute, da sind wir wieder.
Ja, gute.
Der Nobby.
Ja.
Und der Abby. Das bin ich.
Aus.
Und wir haben wieder ein Thema für Donnerstag. Geht ja weiter, Donnerstag, ja.
Immer weiter.
Immer weiter. Die Sendung ist nicht aufzuhalten. Die Sendung ist, wir sind ja, das ist ja, da wird ja jede Woche Radiogeschichte geschrieben, ja.
Jede Woche.
Jede Woche. Und gerade, wo ich einen Nobby hier so sehe mit der Flasche Bier und Dings, das Thema für Donnerstag, dann sag's auch selber an, Nobby, du bist, glaube ich, der.
Das Thema für den Donnerstag sind, was war's? Süchte und Drogen.
Süchte und Drogen.
Das wird nicht einfach für uns, weil da kennen wir uns nicht
gar
so
nicht
gut
aus,
aber wir müssen uns reinarbeiten.
Ja, genau. Süchte und Drogen.
Wir müssen uns bis Donnerstag reinarbeiten.
Genau, alles klar. Also am Donnerstag Süchte und Drogen wird ein heißes Thema, wird eine hochinteressante Sendung. Und natürlich bleibt ihr jetzt wie immer dran, weil die immer kommt jetzt noch mit der Badesalz Mystery Story. Macht schön mit weiter, schreibt uns. Ja, und dann, wie gesagt, rufen wir euch an, den Gewinner. Alles klar, Süchte und Drogen.
Ja,
Wahnsinn, naja. Gut, für uns wirklich schwierig, gell?
Also, ja, ist nicht schwer. Guck mal, die Fresse mach auf.
Okay. Alles klar, ja, sehr gut.
Wie würdest du denn überhaupt die Art von Quatsch beschreiben, die ihr so macht? Das ist ja jetzt, also wenn ich das mal so, wenn ich mal drüber nachdenke, würde ich sagen, also was es nicht ist, wenn man damit mal anfängt, also politisch ist es jetzt weniger, oder?
Nein, es ist jetzt kein politisches Kabarett bei dem, was man versteht, aber der Matthias Belz, ein verstorbener Kollege von uns, ein sehr guter Freund und ein herausragender Kabarettist, der hat mal gesagt, wir wären die schwimmende Grenze zwischen Comedy und Kabarett, weil wir jetzt nicht, wir reden jetzt, wir gehen jetzt nicht auf die Bühne und erzählen irgendwas jetzt über Angela Merkel oder Jens Spahn oder was weiß ich. Also wir sind ja keine jetzt so wie das klassische Kabarettisten machen, aber wir sind schon auch nicht komplett unpolitisch, weil wir natürlich auch den Leuten aufs Maul schauen, auch die halt eben ja auch zur Politik gehören, auch die, die dann wählen und die dann auch dann teilweise auch am Stammtisch Scheiße reden und so weit. Das gehört ja auch alles im Prinzip zur politischen Landschaft und auf die gucken wir schon. Und wenn uns da was auffällt oder wenn wir da Lust haben, jemand hochzunehmen, dann machen wir das auch. Und auch die ganze Blödheit, die halt auch tagtäglich irgendwie so verzapft wird, das ist ja so eine Leidenschaft von uns.
Jetzt seid ihr auf die Idee gekommen, so einen Podcast zu machen, der vorher als Radiosendung stattfindet. Es gibt ja auch Kollegen, die haben während der Pandemie vor Autos gespielt. So nenne ich das jetzt mal. Natürlich ja, ja. Nicht vor den Autos, sondern vor den Leuten, die in den Autos sitzen. Hast du das auch gemacht?
Ich habe das einmal gemacht. Das war so nach ein paar Wochen, als auch die Kinos zu war, gemacht haben, hat dann ein Kino, das ich auch so ein bisschen kannte, die haben dann ein Autokino in Taunusstein und haben dann unter anderem auch unseren alten Kinofilm Abputze laufen lassen und haben mich dann angerufen und gefragt, ob ich die Begrüßung machen würde. Und das habe ich aus Solidarität in dieser Situation gemacht. Also da gab es jetzt auch keine Gage oder was weiß ich, man ist einfach hingegangen und hat einfach die Leute vor diesem Film begrüßt. Das haben die auch dann gewusst, dass ich komme. Und das war dann auch voll. Also dieses Autokino war dann auch ausverkauft. Und ich habe dann 10 Minuten gesprochen, beziehungsweise habe noch, weil ich dachte, jetzt nur so ein bisschen Hallo sagen und viel Spaß, ist ja auch ein bisschen albern. Und dann habe ich noch aus meinem Soloprogramm Kurzgeschichte mitgebracht, die ich vom iPad vorlese. Ein Dialog von zwei alten Frauen im Altersheim, der ist ziemlich gut. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und habe so gedacht, Leute, ich habe euch quasi noch einen akustischen Vorfilm mitgebracht. Und habe dann diese Geschichte auf der Bühne gelesen. Nach diesen 10 Minuten, ich saß kurz darauf wieder im Auto und bin nach Hause gefahren und habe den Gerd angerufen, meinen Basisplaner, sagt, Gerd, egal was uns jemand fragt, egal was jemand bietet, das mache ich auf keinen Fall nochmal. Das waren ganz harte 10 Minuten, weil du keine Reaktion bekommst. Es hat null Spaß gemacht. Und nach 10 Minuten denkst du tatsächlich, weil du auch die Lacher ja nicht hörst, irgendwie, wenn du nicht stark genug bist, denkst du irgendwann auf einmal, es lacht auch keiner. Das ist zwar Quatsch, wie mir später Leute bestätigt haben, aber es fühlt sich bitter an und für Leute wie uns, wie den Gerd und mich, ist es gar nichts. Wir haben danach auch die wenigen Autokino-Anfragen, die kamen, auch sofort abgesagt.
Natürlich haben das die Leute gemacht, dass sie Scheinwerfer benutzen können oder Scheibenwischer oder sowas, weiß ich nicht.
Ja. Ja, die hupen dann. Also am Ende haben dann alle gehupt und Scheibenwischer angemacht und Lichthupe, genau was du sagst. Das war ja auch bei den Kollegen so. Es gab jetzt hier zwischen in Frankfurt vor der Jahrhunderthalle gab es eine Stage Drive über viele Wochen, wo ganz viele auch Kollegen aufgetreten sind. Bülent Ceylan, Michael Mittermeier, die sind da aufgetreten und so weiter. Die Reaktion des Publikums wurde halt immer irgendwie quasi geäußert über das, was wir gerade gesagt haben. Und ich habe mit Bülent drüber geredet. Der für ihn war das gut. Er hat sich dran gewöhnt, dann hat er es irgendwie genossen. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht glaube. Ich kann es nur überhaupt nicht nachvollziehen. Einen Kollegen, der ist völlig zuversichtlich raus. Der hat auch eine breite Brust und der, sagen wir mal, jetzt mal etwas übertrieben als gebrochener Mann zurückgekommen nach 2 Stunden.
Lass uns noch mal kurz über die Art von Quatsch sprechen, die ihr so...
Das ist auch geil. Entschuldige, Heiko, aber wenn ich mal kurz allein dieses Suggestive über euren Quatsch reden, ist schon so eine...
Warum?
Weil das ist so wie... Wie beurteilst du deine eigene Kunst? Oder aber das wäre ja die Frage, die noch geht. Aber wenn man sagt, lass uns mal über euren Quatsch reden, das ist ja schon eine Bewertung eigentlich. Und Quatsch ist natürlich immer, also ich habe jetzt nicht dagegen, auch Quatschmacher zu sein, aber ich würde jetzt tatsächlich nach 37 Jahren Badesalz, würde ich jetzt nicht sagen, wenn jemand sagt, was macht ihr da so, wäre nicht mein erster Begriff, der mir einfällt, Quatsch zu sagen.
Also ich meine das sehr positiv bewertet, um das auch mal klar zu sagen. Ich kann das gerne anders nennen, aber ich meine das
teilweise
negativ. Also ich finde ja, dass es Quatsch ist. Und also ich finde auch, dass solche Dinge wie Quatsch-Comedy-Clubs sind ja jetzt nicht negativ belegt. Also
ich glaube, ich weiß, warum ich da, ich will nicht mal sagen, dünnhäutig reagiere, das wäre viel zu viel.
Doch schon. Aber
na gut, aber was wir zum Beispiel immer nicht mochten, wenn jemand über uns geschrieben hat, so, ja, das Blödel-Duo zum Beispiel.
Ja, das kann ich verstehen.
Das fand ich irgendwie immer, wo ich sagte, hey, also wir arbeiten so ausführlich an unseren Sachen. Wir schreiben so ein Programm nicht in 3 Wochen, sondern wir schreiben das über 1,5 Jahre neues Live-Programm. Wir schreiben ein Album über vielleicht einen Monat mit intensiver Tagesarbeit von mehreren Stunden und ziehen uns zurück, um ein Album zu schreiben. Auch die Radiosendung ist jetzt tatsächlich mit intensiver Vorbereitung verbunden und das registrieren auch wahnsinnig viele Leute, dass sie sagen, ihr macht euch eine unglaubliche Mühe, das ist ja gar nicht zu vergleichen mit den normalen Unterhaltungspodcasts, wo einfach Leute miteinander reden. Und deswegen ist dann immer so ein bisschen so, ja, dann ist man vielleicht so, dass man denkt, vielleicht wird dann die auch die intensive Arbeit nicht genug gewürdigt oder man fühlt sich da vielleicht so...
Naja, aber Handy, das ist doch das große Problem von Leuten, die irgendwie, ich sag mal, Text schreiben, dass wenn das Ding dann wirklich ein geiler Text ist, dann siehst du nicht mehr die Mühe, die dahinter ist. Das ist doch leider so. All das, was dann so leicht daherkommt, sieht man nicht, dass das irgendwie unter Schweiß herauskam. Ne? Also
das ist vielleicht von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich würde das nicht pauschal sagen, ja, das ist so oder nicht so. Ich habe zum Beispiel ein Projekt, das heißt Dollbohrer. Das mache ich mit Rick Cavanian zusammen, dem Kollegen da aus dem Hause Bully. Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir haben das 2013 angefangen. Und da lesen wir, haben wir jetzt schon die zweite Tour, also das zweite Programm. Wir lesen 12 Geschichten, die ich alle geschrieben habe. Und im ersten quasi haben wir behauptet, dass man in einer Höhle die komplette Weltliteratur neu gefunden hätte auf Pergamentrollen und dann lesen wir die neuen Kapitel vor und dann stellt man fest, dass meinetwegen Herr der Ringe im Baumarkt spielt und die drei Musketiere eigentlich drei Drillinge waren, die in Frankfurt gelebt haben und so weiter irgendwie. Und das ist tatsächlich, beide Projekte sind von der Schreibarbeit unglaublich aufwendig, weil es immer 12 eigene Geschichten sind, die alle irgendwie unterhaltsam sein müssen. Sie müssen den Rick gut featuren mit seinem ganzen Dialekt und Stimmmöglichkeiten. Und sie sollen aber auch noch irgendwie Sinn machen. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass relativ viele Leute gesagt haben, das muss ja eine Mordsarbeit gewesen sein. Also da hatte ich das Gefühl, selbst im Publikum, dass das anerkannt wurde. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass du wirklich dir einen Wolf zurecht denkst und am Ende dann jemand sagt, ja, das war ja lustig. Oder ich habe mal eine Frau getroffen im Supermarkt, die hat dann gesagt, ach ja, hier sind doch der von Badesalz. Ich habe gerade zu meinem Mann gesagt, den Job hätte ich auch gerne mal abends in die Kneipe gehen, sich ein Papier in den Kopf kloppen, Scheißdreck reden, das aufschreiben und dann damit berühmt werden. Das finde ich super.
Das kann man raten, dann soll es mal machen.
Ja, genau. Ja.
Okay, wie kommt ihr denn auf die Ideen? Wie kommt ihr denn auf die Ergebnisse eures Schaffens? War das jetzt richtig gewürdigt?
Heiko, du kannst ruhig
weiter. Nee, jetzt okay. Jetzt bin ich bockig.
Scheiße. Okay, so habe ich mich mit dir verdorben. genau. Lass uns mal zum Schluss kommen. Und nein, es gibt kein richtiges Rezept. Wir sind auf der Suche nach Ideen. Es ist ein Automatismus. Du hörst was, du siehst was. Und es schießt dir in den Kopf. Das ist wie nur eine kleine Assoziationskette, die immer wieder neu losgetreten ist. Es gibt keine wirkliche passende Antwort darauf. Du siehst irgendwas Absurdes im Fernsehen oder du siehst was auf der Straße oder träumst was oder du tagträumst und es fällt dir was ein und dann entwickelt sich daraus eine Idee und dann schlägt man sich das vor.
Und jetzt folgt noch eine zweite Kostprobe von Badesalz. Viel Spaß.
Gute, hallo, herzlich willkommen zu ASO TV.
Jawohl, da sind wir wieder.
Nobi, was haben wir? Wir haben so viele Themen, dass wir gar nicht mehr nachkommen. Ja, eigentlich.
Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen
sollen. Sag mal, was hast du also auf der
Zettel stehen? Also wir können jetzt besprechen, irgendwie Designer-Babys, ob wir das gut finden. Aha. Oder die Führerschein mit 17, ob das gut ist. Können wir jetzt besprechen.
Aber Designer-Babys mit 17, das ist ja eigentlich
schon zusammen. Ich könnte eigentlich die zwei zusammen. Themen in einem nehmen.
Mal zusammen.
Gut, in einem. Was dran. Also ja. Wenn man sich vorstellt, wenn ein Designer ein Baby kriegt,
yeah.
Ne?
Yeah.
Und das wird ja irgendwann 17,
yeah.
Dann brauchst du einen Führerschein.
Das ist richtig.
Jetzt ist die Frage, darfst du den dann machen? Das ist quasi, glaube ich, das, was die Leute wissen wollen.
Das ist, was die Leute wissen wollen. Darf ein Designer-Baby mit 17 Führerschein machen?
Aber nur ein Baby von einem Designer, ja, nicht von einem Grafiker.
Wer ist ja ein Grafiker-Baby?
Wer ist ein Grafiker, ne?
Grafiker-Baby. Ja. Rede von Designer-Babys. Jetzt ein bisschen speziell die Sendung, weil sie nur für Designer eigentlich interessant ist. Jetzt für Grafiker zum Beispiel komplett uninteressant. Oder für Musiker.
Architekt
ist jetzt auch scheißegal. Interessiert die gar nicht.
Darf ein Kind von einem Architekt mit 17 den Führerschein machen?
Wäre mir zu speziell, das ist dir ganz ehrlich die Frage. Ist
mir
zu speziell.
Mit 18?
Designer mit 18, ja.
Okay. 15? Zu früh.
Zu früh.
17?
17, ja, aber nur beim Designer.
Beim Designer?
Ja.
Also könnte man eigentlich sagen, da steht keine Gefahr, weil der Designer sowieso alles so quasi designt. Wenn das Baby 17 ist, darfst du ja selber nicht unterschreiben. Da muss ja einer designen. Sein.
Ach so,
die Unterschrift. Englisch. Das ist die Englischschrift, die Unterschrift. Die muss ein Designer machen.
Das guck mal an, was du all weißt.
Und wenn der 17 ist, kann es nur der Designer sein. unterschreiben quasi.
Ja, ich glaube, also umfangreicher kann man es nicht beantworten. Das ist ja schon quasi wie Anleitung.
Das ist ja fast eine blöde Frage, die er uns geschickt hat.
Also eigentlich, ich habe ehrlich gesagt zwei blöde Fragen.
Das erklärt sich von alleine.
Zwei blöde Fragen, ja. Oder?
Also,
gebt euch
seine
mal mehr
Babys
Mühe.
Können mit 17 den Führerschein machen.
Wenn sie nicht vom Architekten sind.
Wenn sie nicht vom Architekten sind und wenn es der Vater hätte, das seine und er schreibt.
So, okay. Und gebt euch mal mehr Mühe bei euren Fragen.
Ehrlich, ja.
Normales Fernsehen braucht keine Sau.
Wir haben
Azur TV.
So, letzte Frage. Wie gehst du mit Lampenfieber um?
Mit Tabletten.
Nein, ich sage jetzt ganz ehrlich. Auch schon als Tabletten, oder was?
Ja, genau. Es gibt Handkiss-Tabletten, genau. Lampenfieber ist echt ein wundes Thema. Ich habe es nicht im Griff. Es ist nicht weniger geworden über all die Jahre. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie besser geworden ist. Es ist fast schlimmer und es ist echt eine Plage für mich. Es ist wirklich, also Gerd hat es lange nicht so ausgeprägt wie ich. Ich komme spätestens ab 6:30 werde ich, also fühle ich mich unangenehm, bin angespannt ohne Ende, bin dann auch nicht mehr besonders gut ansprechbar. Der Gerd weiß das natürlich, der weiß auch, wie er mit mir umzugehen hat, aber es ist nicht einfach. Ich habe immer vor jedem Auftritt großen Respekt und bin immer nach jedem Auftritt, der gut war, total erleichtert und freue mich, wenn es geklappt hat.
Und was machst du dann? Du ziehst dich zurück oder gehst spazieren oder was passiert? Oder willst du einfach deine Ruhe haben?
Ja, wir machen ja immer einen Soundcheck erstmal am späten Nachmittag oder vielleicht so um 5:30 oder so. Und dann zieht man sich zurück, dann geht man erstmal noch mit der Crew in den Catering-Raum und da trifft man sich, da wird dann über alles Mögliche geplappert und geredet und auch sich privat ausgetauscht. Und so ab 7 spätestens, also allerspätestens gehe ich in die Garderobe vom Gerd und mir. Wir haben ja immer dann noch einen Raum nur für uns beide. Und dann gibt es so Sachen wie Rasieren zum Beispiel. Das klingt jetzt albern, aber das Geräusch meines Elektrorasierers beruhigt mich. Ich rasiere mich dann relativ ausführlich. Und dann fängt man an, dann irgendwann um 6:30 geht man dann hinter die Bühne und fängt an, sich umzuziehen. Dann kommt irgendwann der Tontechniker und verkabelt einen und so. Und das sind dann so feste Abläufe und die mit denen geht dann die Zeit so runter, die letzte halbe Stunde irgendwie. Und dabei, ja, manchmal schafft man noch Quatsch zu machen und Blödsinn zu reden. Dann weiß man schon mal, wenn man das hinkriegt, dass es irgendwie nicht ganz so schlimm ist. Manchmal ist es auch so, dass man irgendwie so angespannt ist, dass man irgendwie gar nichts mehr rauskriegt. Aber das ist dann, wenn man rausgeht, ist das auch dann nicht mehr da. Ich habe dann, wenn ich um 8 draußen bin, bei den meisten Programmen fange ich an, dann ist es weg. Aber wenn um 7:55 jemand käme und würde sagen, wir haben einen Bombenalarm, der Auftritt fällt aus, wäre mir es auch recht.
Also, Henny, ich bedanke mich für deine Zeit und ich bedanke mich für deine Inhalte.
Ja, ich danke dir für das gut vorbereitete Gespräch. Und ich hoffe, wir können weiter miteinander kommunizieren, auch gerne über Quatsch.
Nein, das war ja, also ich hoffe, du hast verstanden.
Nein, ich habe das total verstanden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.